Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Florian Brückner. Hallo zusammen. Das wird eine matschige Sendung. Wir werden heute nämlich über Moore sprechen. Die sind extrem bedroht bei uns in Deutschland. 95% aller Moore sind inzwischen trockengelegt. Warum das sehr drastische Folgen für den Klimawandel hat, darüber sprechen wir gleich mit Gerald Jurasinski, Deutschlands einzigem Professor für Moorkunde. Ja, und der Klimawandel ist auch Thema in Berlin bei der Klimapressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes. Welchen Einfluss hat das Wetter auf die Gewinnung von Wind- und Solarenergie? Und wie fällt die Klimabilanz für das vergangene Jahr aus? All diese Fragen werden ab 11 Uhr jetzt gerade in Berlin beantwortet. Darauf wollen wir schauen in dieser Sendung. Und auch Wölfe werden Thema bei uns sein. Das Land Niedersachsen will jetzt erstmals einen Wolf per Eilverfahren zum Abschuss freigeben, nachdem der ein Rind gerissen haben soll. Dabei sind es oft Hunde, die viel gefährlicher für Wald- und Weidetiere sind als der böse Wolf. Das alles heute hier bei uns. Aber zunächst gehen wir zusammen nach Brüssel. Dort treffen sich heute die Agrarminister der EU-Staaten und auch der ukrainische Landwirtschaftsminister wird an dem Treffen wohl teilnehmen. Die Gemengelage ist kompliziert und die Stimmung sehr aufgeheizt. Die wenigen Fortschritte für die Umwelt, die in der letzten Reform der Agrarsubventionen drin waren, will die EU-Kommission jetzt wieder rückgängig machen, als Reaktion auf die EU-weiten Bauernproteste. Und auch vor dem heutigen Treffen gab es Proteste, wenn auch weniger als befürchtet. Thomas Spickhofen.
Erneut haben sich Bauern auf einem Platz im Brüsseler Europaviertel versammelt, Strohhaufen errichtet, ein Feuer entzündet. Mit ihren Treckern blockieren sie mehrere Zufahrtsstraßen. Im Ratsgebäude haben die Agrarministerinnen und Minister unterdessen den Vorschlägen, die die Kommission zur Unterstützung der Landwirtschaft in der EU vorgelegt hat, bereits zugestimmt. Konkret gehört dazu, dass einige Umweltauflagen ausgesetzt werden. Zum Beispiel sollen die Höfe eigentlich 4% ihrer Fläche brachliegen lassen, damit sich die Natur dort erholt. Das bleibt dem Vorschlag zufolge nun freiwillig. Und kleine Höfe, das heißt solche mit weniger als 10 Hektar Land, müssen nicht mehr mit Kontrollen und Strafen rechnen, wenn sie gegen Auflagen verstoßen. Das betrifft nach Angaben der EU immerhin fast 2/3 aller Höfe. Die Erleichterungen müssen jetzt noch vom Europäischen Parlament abgesegnet werden. Geplant ist das für Ende April in Straßburg bei den letzten Sitzungen des Parlaments in dieser Legislaturperiode. Außerdem sprechen die Agrarministerinnen und Minister heute noch über Zölle für Agrarprodukte aus der Ukraine. Dazu ist auch der ukrainische Agrarminister eingeladen. Die Einfuhren aus der Ukraine waren zu Kriegsbeginn zollfrei gestellt worden, um das Land zu unterstützen. Dagegen gibt es aber mittlerweile Proteste aus zahlreichen Ländern. Die Kommission hat vorgeschlagen, die Einfuhren der meisten Produkte nun ab einer bestimmten Obergrenze wieder zu verzollen. Betroffen wären davon unter anderem Eier, Geflügel und Zucker. Dagegen sollen Gerste und Weizen ausgenommen bleiben. Die Obergrenze soll aus der durchschnittlichen Einfuhr in den vergangenen 2 Jahren ermittelt werden.
Thomas Spickhofen über das heutige Treffen der EU-Landwirtschaftsminister in Brüssel. Und ein Punkt, an dem Landwirtschaft und Naturschutz sehr eng zusammenkommen, ist die Renaturierung von Mooren. Früher gab es mal sehr viele Moore in Deutschland, aber in den vergangenen Jahrzehnten wurde der Großteil davon trockengelegt, sodass heute nur noch 5% der Moore bei uns in ihrem natürlichen Zustand sind. Ein Haupttreiber fürs Trockenlegen? Die Landwirtschaft. Klar, wo es nass ist, kann man keinen Acker anlegen. In Mooren prallen also sehr viele Interessen aufeinander. Die wirtschaftlichen Interessen von Bauern, die ökologischen Interessen von Naturschützern, Moore halten Unmengen an Wasser in der Landschaft, und die klimatechnischen Interessen von uns allen. Moore sind einer der wichtigsten CO2-Speicher, die es gibt. Die Lage ist also kompliziert. Was tun? Wir wollen das mal aufdröseln. Dazu habe ich vor der Sendung mit Professor Gerald Jurasinski gesprochen, der den einzigen Lehrstuhl für Moorkunde in Deutschland innehat, in Greifswald. Und begonnen haben wir das Gespräch mit dem ganz Grundsätzlichen. Was ist das denn eigentlich, ein Moor?
Ein Moor ist grundsätzlich ein Ökosystem, in dem es viel Wasser gibt. Aber Wasser allein reicht nicht. Wir haben dort auch Pflanzen, die wegen des Wassers, was da so viel vorkommt, dann nicht vollständig zersetzt werden nach dem Absterben und sich dann ansammeln, akkumulieren über Jahrhunderte, Jahrtausende und dann den sogenannten Torf bilden. Das ist letztlich das, was das Moor ausmacht, dass wir also so eine dicke Schicht, teilweise bis zu 10 Metern und höher, haben, wo eben diese alten Pflanzenmaterialien gespeichert sind. Und das ist ziemlich viel Kohlenstoff, der da liegt.
Ziemlich viel Kohlenstoff ist das richtige Stichwort. Es ist deutlich mehr als einfach nur dauernasser Boden, so ein Moor.
Ja, das ist deutlich mehr als dauernasser Boden, weil wir durch die sozusagen das Zusammenspiel zwischen dem Physikalischen letztlich, also dem Wasser und den angepassten Pflanzen, die dort auch wirklich vorkommen können und das eben aushalten, da die ganze Zeit im Wasser zu stehen. In dieser Kombination ergibt sich dann über lange Zeiträume eben ein sehr dicker Kohlenstoffspeicher. Und solange das da drin bleibt, ist alles super. Es gibt so eine Hochrechnung, dass 0,6 Grad insgesamt das globale Klima im Holozän gekühlt wurde durch die wachsenden Moore, weil die eben einfach diesen Kohlenstoff nach und nach aufgenommen und gespeichert haben.
Das heißt, Moore sind ein sehr, sehr wirkungsvoller Hebel im Kampf gegen die Klimakrise. Verstehe ich das richtig?
Ja, das Problem ist, die haben ganz viel Kohlenstoff drin. Und wenn ich jetzt sozusagen die Moore entwässere, was wir nämlich gemacht haben, gerade in Deutschland, gerade in Mitteleuropa, um dort Forstwirtschaft, Landwirtschaft zu betreiben oder sie sogar abzubauen, also den Torf einfach rauszuholen, dann kommt natürlich der ganze Kohlenstoff, der da drin gespeichert ist, der kommt dann raus. Und unser größtes Problem derzeit sind diese ganzen entwässerten, drainierten, landwirtschaftlich genutzten Moore. Da sind die Gräben drin, da sind die Drainagen, liegen da drin. Und deswegen kommt jedes Jahr dort sehr viel Kohlenstoffdioxid hauptsächlich raus. Und das sind so 30 Tonnen ungefähr pro Hektar und Jahr bei Grünland und so 37 Tonnen pro Hektar und Jahr bei Acker. Und deswegen haben wir eine hohe Belastung für das Klima.
Das Mittel dagegen oder ein Mittel dagegen ist die Wiedervernässung von Mooren. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, im Grundsatz ist es nicht kompliziert, sondern man muss das Wasser eben zurückbringen. Man muss wieder dafür sorgen, dass, wir sagen, wassergesättigte Bedingungen herrschen, dass also bis zur Oberkante das Wasser dort im Moor steht. Problem ist natürlich, dass in der Vergangenheit der Drainage zum Beispiel auch sich kleine Unterschiede in der Höhe ergeben, sodass, wenn ich jetzt einfach das Wasser zurückbringe, dass dann nicht alles unter Wasser steht oder wenn alles unter Wasser steht, dann eben manche Bereiche auch flach überstaut sind. Keine Ahnung, einen halben Meter, 80 Zentimeter überstaut sind und das wollen wir eigentlich nicht. Aber grundsätzlich möglich ist es natürlich.
Und das ist ja nicht nur technisch herausfordernd an der einen oder anderen Stelle. Wenn ich mir jetzt vorstelle, beispielsweise ein Landwirt zu sein und ich habe meine Felder in einem trockengelegten Moor, dann kann das ja sein, dass ich Ihre Anliegen in Bezug auf den Natur- und den Umweltschutz vielleicht ja sogar richtig finde, aber ich möchte ja trotzdem nicht, dass meine Äcker, meine Felder dann wieder verwässert werden und überflutet und damit unbrauchbar für mich. Wie gehen Sie mit solchen Bedenken um?
Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Sehr viele dieser Flächen sind ja deshalb trocken, weil sie in die landwirtschaftliche Nutzung genommen wurden. Und das sind sie natürlich noch. Und da wurde in Greifswald diese Idee geboren und weiterentwickelt, Paludikultur, dass man also auf den nassen Mooren bewirtschaften kann. Und da gibt es verschiedenste Ideen und Möglichkeiten. Da gibt es Pilotprojekte dazu. Da gibt es auch schon Pioniere, also Leute, die wirklich schon voranschreiten und das auf ihren Flächen umsetzen. Und die zeigen, es ist möglich. Es gibt viele interessante Dinge, die man dort anbauen kann und dann danach auch verwerten kann. Problem ist natürlich immer, diese Wertschöpfungsketten, die müssen erst aufgebaut werden. Aber da gibt es tatsächlich tolle Aussichten und spannende Produkte, die man da machen kann, zum Beispiel Dämmstoffe, die wir sowieso brauchen, wenn wir unsere Häuser besser dämmen wollen, oder auch Bauplatten und so etwas aus Rohrkolben zum Beispiel. Natürlich bedeutet es eine Umstellung, aber es gibt Möglichkeiten, auch damit in der Landwirtschaft Geld zu verdienen.
Dann lassen Sie uns nochmal jetzt den Bogen am Ende schlagen und nochmal so ein bisschen die Größenordnungen verstehen. Die Moore sind da ja wirklich Superlative in Bezug auf die Landschaften, was so beispielsweise CO2-Speicherkapazität angeht. Können Sie das nochmal ein bisschen greifbar machen, um was für Zahlen es da geht?
Ja, es geht um erstaunliche Zahlen. Also die Emissionen, die derzeit aus trockengelegten Mooren in Deutschland kommen, machen 7% der Gesamttreibhausgasemissionen des Landes aus. Deutlich mehr als der Flugverkehr zum Beispiel. Das ist natürlich etwas, was wir unbedingt angehen müssen und was nicht weggeht, wenn man sich dieses Themas nicht annimmt. 7% der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind Moore. Und diese erzeugen fast 40% dessen, was in der Landwirtschaft passiert an Emissionen. Und das ist natürlich ein Hebel, den man hat. Das sind zwar große Flächen, aber insgesamt auf die landwirtschaftliche Nutzfläche betrachtet, ist es gar nicht so viel. Und da spielt das größte Problem. Da finden die meisten Emissionen statt. Das heißt, wir müssen eigentlich unbedingt das adressieren und uns neue Nutzungswege dafür ausdenken, die nass funktionieren. Weil ansonsten kommt der ganze gespeicherte Kohlenstoff über Jahrzehnte, Jahrhunderte und so immer weiter daraus und belastet unsere Bilanz.
Gerade das Thema Wasser, ja auch eins, was in der Gesellschaft und in unserer Zeit immer brisanter wird. Inwiefern hilft ein Moor dabei, das Wasser in der Landschaft zu halten und warum ist das so wichtig?
Ja, das sehen wir natürlich sehr stark, gerade diese trockenen Jahre 2018, 2019, aber auch danach. Wir haben einen Mangel von Wasser in der Landschaft. Wir müssen unbedingt mehr Wasser in der Landschaft halten und da können natürlich diese Moore uns helfen. Die waren ja einmal in der Lage, sehr viel Wasser festzuhalten. Wir haben diese Fähigkeit ihnen genommen durch die Entwässerung. Und man kann tatsächlich das richtig auch hochrechnen. Wir haben das mal für Mecklenburg-Vorpommern gemacht und haben auf Basis von Torfkernuntersuchungen in einem großen Projekt haben wir herausgearbeitet, dass letztlich in Mecklenburg-Vorpommern allein durch das Entwässern der Moore 4 bis 5 Mal so viel Wasser fehlt, wie in die Müritz hineinpasst. Das ist einfach nicht mehr in der Landschaft gespeichert jetzt. Und natürlich ist es nicht einfach, diesen Speicher zurückzubringen, aber wir müssen auf jeden Fall damit anfangen. Und dann haben wir einen guten Effekt. Wenn wir mehr Moore nass machen, dann speichern wir mehr Wasser in der Landschaft. Dann haben wir auch wieder mehr Wasser zur Verfügung, wenn es mal trocken werden sollte im Sommer.
Professor Gerald Jurasinski, Deutschlands einziger Professor für Moorkunde hier bei uns im Deutschlandfunk. Und ums Klima geht es nicht nur bei Moorexperten, sondern auch jetzt gerade in Berlin. Der Deutsche Wetterdienst hat seit 11 Uhr zu seiner jährlichen Klimapressekonferenz geladen. Und es ist ja schon beinahe sowas wie ein Ritual. Wenn irgendwo über die Entwicklung des Klimas gesprochen wird, dann fallen da eigentlich immer irgendwelche traurigen Superlative aller heißestes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen oder so ähnlich. Gewöhnen sollten wir uns nicht an diese schlimmen Superlative. Anja Nehls berichtet darüber, welche neuen heute wieder dazugekommen sind.
Das Jahr 2023 war weltweit und für Deutschland das bisher wärmste, sagt Andreas Becker vom Deutschen Wetterdienst. In Deutschland lag die Durchschnittstemperatur bei 10,6 Grad und damit noch ein Zehntel über dem bisherigen Rekordjahr 2018.
Und es war gleichzeitig tatsächlich ein sehr nasses Jahr. Und für die nördlichen Länder, gerade Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, war es das nasseste Jahr seit Anbeginn unserer Aufzeichnungen.
Auch dafür sei allerdings der immer weiter voranschreitende Klimawandel verantwortlich.
Wir haben sogenannte marine Hitzewellen gehabt. Der Nordatlantik war ausgesprochen warm. Wir haben auch ein Jahr, wo gleichzeitig die globale und die nationale Mitteltemperatur im Allzeitrekord aufstellt. Das ist immer ein Hinweis, dass also sozusagen das Großräumige hier auch das Wetter oder das Klima in Deutschland mitgeprägt hat. Und der Rekord weltweit ist so hoch, dass wir tatsächlich ein bisschen Sorge haben, dass die Erwärmung sich zumindest nicht verlangsamt, eventuell sogar beschleunigt.
Deshalb sei für 2024 vermutlich mit ähnlichem Wetter zu rechnen, so Becker. Positiv können das immerhin die Erzeuger von erneuerbaren Energien bewerten. Sonnenscheindauer, Globalstrahlung und Windgeschwindigkeit seien für die Energieunternehmen die wichtigsten meteorologischen Größen, meint Renate Hagedorn vom Deutschen Wetterdienst.
Weil das ist eben ganz wichtig, dass die Energieunternehmen Verbrauch und Erzeugung wirklich in eine Balance bringen können, um eben auch planen zu können, wie die Netztopologie ist und so weiter. Weil je mehr Wind und je mehr Sonne, desto mehr eben aus Windenergie und PV-Anlagen. Und das ist eben ganz wichtig für den Energiemix vorher zu wissen, auch welche Gasanlagen oder eben sozusagen weitere Anlagen notwendig sind.
2023 war in Deutschland auch das windreichste Jahr seit 2007. In puncto Sonnenschein kam das vergangene Jahr an 2022 zwar nicht heran, aber die Bilanz insgesamt sei sehr gut gewesen.
Und das ist das Interessante an der erneuerbaren Energie, dass im Grunde Wind und Sonne sich sehr häufig ergänzen. Zum Beispiel ist es ja im Winter, dass wir weniger Sonnenstrahlung haben. Da haben wir aber im Winter eben mehr Wind und umgekehrt im Sommer mehr Sonne und teilweise dann weniger Wind. Aber im Mittel mittelt sich das sozusagen aus. Und das ist eben eine sehr gute Nachricht für die Energiewirtschaft.
Für die Energiewirtschaft interessant sei aber auch die neue Sahara-Staub-Prognose des Deutschen Wetterdienstes, erklärt Renate Hagedorn.
Sahara-Staub kann eben einen sehr, sehr großen Einfluss haben, sowohl auf die Strahlung selbst, dass eben durch Streuung, Absorption die Strahlung gemindert wird, und sogar eben auch, wenn es auf die PV-Anlagen der Staub sich niederlegt, dass eben sehr viel weniger dann Strom geerntet wird. Und das ist eine wichtige Größe für die Energieunternehmen, um eben genau in diesen Sahara-Staubausbrüchen die so 30 bis 40 Mal im Jahr auftreten können, genau diesen Effekt auch mit einberechnen zu können.
Für Landwirte, Forstwirte, Gärtnereien oder private Gartenbesitzer bietet der Deutsche Wetterdienst ab jetzt Bodenfeuchtevorhersagen an. Die Feuchtigkeit in der Erde habe aber nicht nur einen Einfluss auf das Wachstum von Pflanzen, sondern gebe auch wichtige Hinweise für den Katastrophenschutz, meint Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst.
Ein trockener Boden wirkt als Puffer, wenn es mal stärker regnet, also fängt einiges auf, was sonst ablaufen würde. Bei gesättigten Böden, so hatten wir es zum Beispiel im Juli 2021 bei der Ahrtal-Katastrophe, ist halt alles Wasser sofort abgelaufen, was dann sehr schnell halt dann bei starkem Regen dann eben zu entsprechenden Hochwasserereignissen führen kann. Und es ist auch ein Thema natürlich längerfristig, wenn es dann um Trockenheitsthemen geht, Waldbrand natürlich, Waldgrasbrand, also feuchter Boden brennt natürlich weniger oder gar nicht, sehr trockener Boden. Wenn man das länger vorhersagen kann, kann man sich da auch entsprechend vorbereiten.
2023 war das nasseste Jahr seit 2007. Weil die Böden teilweise gesättigt waren, kam es zu den extremen Hochwassersituationen in Norddeutschland rund um die Adventszeit. Insgesamt habe sich damit die Situation bei der Bodenfeuchte aber etwas entspannt und es gäbe eine gute Ausgangslage für eine verbesserte Neubildung von Grundwasser.
Anja Nehls von der Klimapressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes. Und jetzt geht's um diesen hier. Den Wolf. Steht unter Naturschutz bei uns in Deutschland, klar. Aber Wölfe reißen eben auch immer wieder Schafe oder sogar Kühe von irgendwelchen Weiden. In Niedersachsen soll jetzt zum ersten Mal ein Wolf per Schnellverfahren zum Abschuss freigegeben werden, nachdem am vergangenen Wochenende ein Rind gerissen wurde. Was weniger bekannt ist, Hunde sind für manche Wald- und Weidetiere gefährlicher als der Wolf. Stefan Michel ist dem nachgegangen.
Ein Naherholungsgebiet im Westen von Köln. Am Seeufer liegt ein Schwan mit durchgebissenem Hals. Im Umkreis von 5 Metern um den Kadaver ist die Wiese mit seinen Federn bedeckt. Minutenlang muss die Attacke des Hundes auf den Wasservogel gedauert haben. Szenenwechsel. Ein Reh kreuzt den Waldweg. Und schon setzt ihm der Hund mit lautem Gekläff nach, obwohl er sonst immer brav bei Fuß gegangen ist. Bei einem flüchtenden Wildtier kann dann doch der Jagdtrieb durchbrechen und plötzlich stärker sein als alle Erziehung durch den Menschen. Wie das dann oft endet, das hat der langjährige Leiter der Forschungsstelle Jagd in Bonn viele Male mit anschauen müssen. Michael Petrak.
Man sieht dem Reh die Qual noch an, wenn ein Hund eine Ricke zum Beispiel reißt, kurz vor dem Setzen. Beißt da von hinten zu, baust in den Bauchraum hinein. Das kann dann sein, dass die Kids rausfallen, die noch nicht zur Welt gekommen sind. Und dass wir vielfach üble Bauchverletzungen haben oder auch Verletzungen in den Keulen.
Und das seien keine Einzelfälle. Tierschützerin Monique Moll vom Verein PETA bestätigt.
Wir bekommen immer wieder Meldungen darüber, dass eben Hunde Rehe angreifen und auch töten. Es ist die Verantwortung des Halters zu sagen, in den Saisonzeiten eben den Hund im Wald nicht von der Leine zu lassen und auch eben, wenn man am See vorbeiläuft, den Hund nicht von der Leine zu lassen, sondern anzuleihen. Da gibt es genug Bereiche auf Wiesen, wo sie ihren Auslauf und ihren Trieb, sich zu bewegen, auch nachkommen können.
Szenenwechsel. Schäferin Melanie Pörschel-Knifka ist mit ihrer Herde auch häufig in jenem Kölner Naherholungsgebiet unterwegs, in dem ein Hund einen Schwan getötet hat. Sie hat fast täglich Ärger mit Hundehaltern und damit,
dass die meisten Hunde nicht hören, dass sie einfach in die Schafe reinrennen. Und die sagen, wir laufen hier jeden Tag, ich lasse meinen Hund hier immer frei laufen. Das ist egal, ob groß oder klein, wenn da ein Hund mit Speed rein, dann schrecken die alle auf. Und wir hatten auch schon, dass uns ein Hund die Herde echt getrennt hat. Also da war ich froh, dass wir dann auch zu zweit da waren an dem Tag, weil dann ist einer bei der einen Hälfte und der andere musste echt fast über 1 Kilometer laufen, um die anderen Schafe wieder zurückzuholen.
Noch schlimmer, Pörschel-Knifka hat durch Hundeattacken auch schon Lämmer verloren.
Dass sie dann eine Totgeburt haben. Durch den Stress, durch die falschen Bewegungen, sie verdrehen sich. Entweder kommt das Lamm zu früh, das ist halt noch nicht weit genug in der Entwicklung, beziehungsweise kommt auch tot dann zur Welt. Hundeleute, die Besitzer haben reichlich wenig Verständnis, wenn man mit den Schafen da ist, dass sie dann ihre Hunde mal anleinen. Da gibt es ja auch diese Hundefreilaufzonen extra, aber da halten sich die Leute auch nicht dran. Wehe dem, es geht ein Schaf in die Hundefreilaufzone, da ist riesen Temtem. Aber wenn die ihre Hunde frei laufen lassen auf den Hütewiesen, was keine Hundefreilaufzonen sind, das ist selbstverständlich.
Ein weiteres Problem für Rinderhalter und Schäfer ist der Hundekot auf den Wiesen, der mit dem Heu ins Winterfutter gelangt. So können die Darmparasiten der Hunde dann auf Rinder und Schafe überspringen. Schäferin Pörschel-Knifka.
Wenn man jetzt sieht, die Leute marschieren einfach querfeld ein, die Hunde machen dahin, die Hinterlassenschaften werden liegen gelassen. Das ist halt ja ein ärgerliches Thema, aber kann man nichts machen.
Tierschützerin Moll hat da eine klare Ansage an Herrchen und Frauchen.
Dass Hundehaufen nicht gern gesehen werden, beispielsweise, absolut richtig. Das liegt ganz in der Verantwortung des Halters, diese Haufen aufzusammeln und auch richtig zu entsorgen. Und auch was Schafherden angeht, wenn Herden in der Nähe sind, dann muss der Hund einfach angeleint sein, das ist ganz klar.
Das ist ein Appell an das Verantwortungsbewusstsein der Hundefreundinnen und Freunde. Die gesetzlichen Bestimmungen sind diffus und von Bundes zu Bundesland, von Stadt zu Gemeinde unterschiedlich. Im Allgemeinen gilt in Siedlungsgebieten Leinenpflicht und im Wald dürfen die Hunde nicht den Weg verlassen. Wer dagegen verstößt, dem droht ein Bußgeld.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nach der Erkältungszeit ist vor der Pollenzeit. Gerade ist die letzte Schniefnase der kalten Jahreszeit abgeklungen und schon jucken die Augen wieder. Schuld sind die Pollen. Die Saison hat begonnen. Hasel, Erle und Pappel sind gerade schon unterwegs. Welche Mittel helfen wirklich gegen die Pollenallergie? Der Verbrauchertipp von Josefine Janert.
Dass draußen Pollen fliegen, können Allergiker an einer ganzen Reihe von Symptomen bemerken. Der Volksmund kennt sie unter dem Begriff Heuschnupfen. Sie müssen häufig niesen, die Nase läuft, die Augen sind rot, Tränen jucken und brennen. Einige Menschen verspüren ein Kratzen im Hals, kriegen Kopfschmerzen und sogar leichtes Fieber. Wer solche Beschwerden verspürt, sollte zum Arzt gehen. Dort kann er einen Allergietest machen und bekommt gegebenenfalls Medikamente verschrieben. Es gibt aber auch eine Reihe von Hausmitteln, mit denen man die Pollenbelastung in der Nase, im Haar, in der Wohnung und im Auto senken kann.
Der Deutsche Allergie- und Asthmabund empfiehlt neben der wichtigen Medikation zum Beispiel eine regelmäßige Nasendusche. Ein einfaches Hausmittel, das die Schleimhäute pflegt und die Pollen aus der Nase herausspült.
Sagt Sonja Lemmel vom Deutschen Allergie- und Asthmabund. Nasenduschen gibt es in der Apotheke. Dort und im Drogeriemarkt sind auch Nasensprays mit Meerwasser erhältlich, die Lemmel ebenfalls empfiehlt. Auch sie reinigen das Riechorgan, sind aber kein Ersatz für das antientzündliche Nasenspray, das möglicherweise der Arzt verordnet hat. Sonja Lemmel?
Weitere Tipps sind für Pollenallergiker zum Beispiel, dass regelmäßig die Bettwäsche und auch die Handtücher gewechselt werden und ganz wichtig, die Wäsche nicht draußen zu trocknen. Im Auto ist es ganz wichtig, dass Sie kontrollieren, dass der Pollenschutzfilter regelmäßig ausgetauscht wird, damit das Auto nicht zu Pollenschleuder wird.
Uta Schlossberger ist Fachärztin für Allergologie in Köln.
Morgens besser lüften gilt in der Stadt und abends besser lüften gilt auf dem Land. Außerdem ist es so, wenn es geregnet hat und es ist Pollenflug, werden die Pollen erstmal auf die Erde, also nach unten gedrückt. Da sollte man so kurz nach so einem Regen auch nicht lüften.
Die Ärztin rät zu Pollenschutzfiltern vor den Fenstern der Wohnung, mindestens jedoch vor denen im Schlafzimmer. Ehe man es betritt, solle man die Kleidung gewechselt und geduscht haben. Wer gegen Pollen allergisch ist, sollte sich häufiger die Haare waschen.
Ich würde ansonsten als Sportler auf jeden Fall diese Zeiten meiden, wo es Pollenflug gibt. Das Pollenwetter gibt es ja. Und dass man dann schaut, worauf man reagiert, dass man dann an diesen Tagen keinen Sport macht, weil das sehr anstrengend ist für den Kreislauf und für die Lunge, wenn man Pollen einatmet.
Menschen mit Heuschnupfen sollten diese Zeit am besten ganz entspannt angehen und nicht rauchen, sagt die Allergologin Uta Schlossberger.
Des Weiteren würde ich grundsätzlich mal versuchen, auch mein Immunsystem zu stärken. Das hilft auch immer. Das heißt, dass ich gesund esse, dass ich mich gesund ernähre, dass ich viel schlafe, guten Schlaf habe, tiefen Schlaf habe. Das bringt zwar nur eine allgemeine Erholung des Immunsystems, das ist dann aber auch besser gewappnet für Pollenallergien.
Vielleicht kann der Arzt dann sogar die Medikamentendosis senken.
Der Verbrauchertipp von Josefine Janert. Und das war Umwelt und Verbraucher für heute. In den Informationen am Mittag gleich weitere Details zur Einigung zwischen Bahn und GDL. Ich bin Florian Brückner, sag vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.